12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Am 26. September sind die Berlinerinnen und Berliner zur Wahl aufgerufen. Und zwar gleich viermal: Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksparlamente und Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen stehen an. 12:22 konzentriert sich auf die Wahl zum Landesparlament. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der sechs aussichtsreichsten Parteien sind in den nächsten Wochen hier zu Gast. Diesmal Franziska Giffey von der SPD, die den nächsten Senat als erste regierende Bürgermeisterin Berlins leiten möchte. Guten Tag, Frau Giffey.
Ja, herzlichen Dank und guten Tag.
Frau Giffey, schauen wir zu Beginn aus aktuellem Anlass über den Berliner Tellerrand hinaus. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat der rot-rot-grüne Senat ein landeseigenes Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge beschlossen. Rund 1300 Menschen könnte Berlin sofort unterbringen. Gehen auch mehr?
Das wird der Senat besprechen, auch anhand der Kapazitäten. Ich finde wichtig, dass wir da auch uns klare Zielvorgaben geben. Aber die Grundlinie muss sein, dass Menschen, die jetzt Hilfe und Schutz suchen, auch durch das Land Berlin Hilfe und Schutz erfahren. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern. Und ich finde es richtig, wenn Berlin seinen Beitrag auch dazu leistet. Wie hoch der sein wird, das muss besprochen werden, auch mit der Bundesregierung und auch mit den anderen Bundesländern. Aber Berlin ist die Stadt der Freiheit, ist die Stadt, die auch immer Menschen geholfen hat in Not. Und das sollten wir auch in künftiger Zeit tun und unseren Beitrag, wie gesagt, leisten.
Eine Zahl, eine Vorstellung davon haben Sie nicht. Haben Sie denn eine Vorstellung davon, welche Zielgruppen wir aufnehmen sollten?
Es geht um die, die jetzt von Tod, Folter, Verfolgung bedroht sind. Diejenigen, die sich in den vergangenen Jahren für eine Modernisierung in Afghanistan eingesetzt haben, die für die Demokratie dort eingetreten sind. Die, die jetzt in massiver Weise um ihr Leben fürchten müssen mit ihren Kindern, mit ihren Familien, die einfach diesen Schutz brauchen. Da sollten wir eben, wie gesagt, uns darum kümmern, dass Berlin eben auch offen ist für diese Menschen, die ansonsten bedroht von Tod, Folter und Verfolgung sind.
Sie selbst haben ja vor kurzem noch, als die Taliban bereits auf dem Vormarsch nach Kabul waren, die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan gefordert. Bleiben Sie dabei?
Ich habe das gesagt, was grundsätzliche Verfahrensweise auch ist. Und das war auch abgestimmt mit Andreas Geise. Es ging hier bei dieser Aussage um Schwerstverbrecher und terroristische Gefährder. Und das ist eine Aussage, die ich gemacht habe zu einem Zeitpunkt, als die Lage noch nicht so war, wie sie heute ist. Wir haben jetzt eine komplett veränderte Lage, eine extreme Zuspitzung. Und wir haben uns darauf verständigt, dass es unter diesen Umständen keine Abschiebungen im Moment gibt nach Afghanistan. Ich finde das auch richtig, aber die Aussage, die ich gemacht habe, entsprach auch bisher dem Vorgehen bei extremen Straftaten, Schwerstverbrechern, terroristischen Gefährdern, eben von dieser grundsätzlichen Nichtabschiebung abzuweichen. Das ist jetzt eine andere Situation, aber ich finde schon wichtig, hier ganz klar zu differenzieren.
Aber Sie können sich schon vorstellen, irgendwann mal wieder, selbst wenn die Taliban eine Regierung in Kabul so richtig eingerichtet haben, Straftäter dorthin zu schicken?
Das kann man im Moment so nicht sagen. Wir sind jetzt in einer Situation, in der das nicht vertretbar ist, wie die Situation sich entwickelt. Darüber können wir im Moment keine Aussage treffen. Und ich sage Ihnen das, was jetzt auch der Zustand ist und die Verfahrensweise. Und darüber gibt es auch Einigkeit in der Koalition.
Dann wenden wir uns mal dem Wahlkampf hier in Berlin zu. Am stärksten pressiert es die Berliner derzeit wohl beim Thema Wohnen. Berlin ist Mieterstadt. Wohnungen sind knapp. Mieten in den letzten Jahren enorm gestiegen. Was wollen Sie dagegen tun?
Zunächst einmal ist ganz klar, dass wir eben seit Jahren wachsende Stadt sind. Wir haben einen höheren Bedarf an Wohnraum, als wir im Moment auch bieten können. Und die Preissteigerungen, die in den letzten Jahren passiert sind, die Menschen in eine sehr schwierige Situation bringen, die müssen alarmieren. Das heißt also, es muss beides sein. Es muss einmal ein effektiver Schutz von Mieterinnen und Mietern sein durch die Mietpreisbremse, die ja im Bund verschärft wurde, durch Mieterberatung, durch eben auch ein wirklich konsequentes Vorgehen gegen Mietwucher und auch gegen Grundstücksspekulationen. Aber es wird nicht ohne Neubau gehen. Und deshalb ist ganz klar meine Position. Ich habe gesagt, sollte ich regierende Bürgermeisterin werden, wird der Neubau von Wohnungen Chefinnensache. Wir haben uns vorgenommen als SPD 200.000 Wohnungen in den nächsten 10 Jahren. Das sind 20.000 Wohnungen im Jahr. Und das bedeutet, dass wir wirklich alle Kräfte bündeln müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften sind dafür sehr wichtige Player, aber sie alleine werden das nicht schaffen. Und deswegen ist eben die Zusammenarbeit mit den privaten Wohnungsbauunternehmen auch sehr wichtig. Ein Bündnis für Wohnungsneubau, eine Senatskommission, die Hürden abbaut und ganz gezielt eben für schnelleres Bauen in Berlin auch arbeitet, damit wir das hinbekommen.
Frau Giffey, die Wohnungsknappheit ist nicht plötzlich über die Stadt hereingebrochen. Sie hat sich angebahnt während der Regierungszeit der SPD. In den letzten 10 Jahren sind 340.000 Menschen netto zugezogen. 80.000 Wohnungen fehlen. Das wusste man. Warum hat die SPD das überhaupt zugelassen? Und warum sind Sie zuversichtlich, dass Sie das ändern können?
Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass in der Zeit, in der die SPD das Stadtentwicklungsressort verantwortet hat, gemeinsam mit dem Verkehrsressort, sehr viele Grundlagen gelegt worden sind für die Wohnungen, die jetzt fertig geworden sind. Wenn Sie sich anschauen, dass 2019 fast 19.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, das ist die Ernte aus der Zeit, in der die SPD das Stadtentwicklungsressort verantwortet hat. Wir haben jetzt aktuell in diesem Jahr einen Rückgang der Baugenehmigung um über 25%. Das ist die Verantwortung derer, die das Ressort jetzt innehaben. Und ich finde im Grunde es auch nicht richtig, Verkehr und Stadtentwicklung auseinanderzuziehen, so wie es in dieser Legislatur erfolgt ist. Ich glaube, hier muss es wieder eine Zusammenführung geben. Stadtentwicklung und Verkehr müssen in eine Hand, müssen in sozialdemokratische Hand. Das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt, um hier wieder zu einer beschleunigten Entwicklung zu kommen. Und wir brauchen grundsätzlich eine andere Haltung in der Stadt, die auf Kooperation setzt und nicht auf Konfrontation. Und deshalb ein Wohnungsbaubündnis, das anknüpft an die Erfolge, die Andreas Geisel auch in seiner Verantwortung ja gemacht hat und wo wir jetzt sehen, es werden viele Wohnungen gebaut. Aber diese Grundhaltung von wir wollen das vorantreiben mit aller Kraft, die muss auch weitergehen, gebündelt in einer Ressortverantwortung. Und das ist das, was für mich auch eine sehr entscheidende Bedingung ist für die künftige Legislatur.
Die Linkspartei unterstützt nun den Volksentscheid zur Enteignung bzw. Vergesellschaftung großer Wohnungsgesellschaften. Die Grünen-Chefin Bettina Jarasch würde da auch für stimmen. Sie sind dagegen. Warum eigentlich?
Ich bin komplett anderer Auffassung an der Stelle. Ich glaube, dass wir die große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens in unserer Stadt nicht durch Enteignungen lösen können, auch wenn sie unter dem schöneren Wort der Vergesellschaftung daherkommen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir klar und deutlich sagen, was damit verbunden ist. Nämlich jeder, der enteignet wird, muss auch entschädigt werden. Bei den 240.000 Wohnungen, um die es geht, sind das über 30 Milliarden Euro, 30.000 Millionen. Ich sage mal, der Ausbau der Kita-Plätze, die wir dringend brauchen in den nächsten Jahren, kostet 780 Millionen, dass man mal ungefähr eine Vorstellung hat, was das bedeutet und dass wir dieses Geld dringend für öffentliche Infrastruktur, für die großen Aufgaben dieser Stadt und für den Wohnungsneubau brauchen und nicht um Leute, die sich unfair am Mietenmarkt verhalten, zu entschädigen in Größenordnung von Milliarden. 30 Milliarden ist so viel wie ein kompletter Landeshaushalt für ein ganzes Jahr. Dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Im Gegenteil, wir verunsichern Menschen, die hier etwas unternehmen wollen, die hier in dieser Stadt sich ansiedeln wollen, die sagen, solange ich hier nicht weiß, ob ich enteignet werde oder nicht, wohin entwickelt sich das eigentlich noch? Da gehe ich woanders hin, schaffe woanders Arbeit und Entwicklung. Aber Berlin ist nicht mehr der Ort. Diese Debatte alleine schädigt den Standort Berlin und sie führt nicht dazu, dass wir auch nur eine einzige bezahlbare Wohnung mehr haben. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen andere Wege. Der Neubau ist ein wichtiger, ein effektiver Mieterschutz auch. Aber Entschädigungsleistungen in Milliardenhöhe für Menschen, die sich nicht korrekt am Mietenmarkt verhalten, gehören nicht dazu. Da braucht es andere Mittel, um dagegen vorzugehen.
Ja, aber was machen Sie denn, wenn der Volksentscheid angenommen wird? Würden Sie den Willen der Bürgerinnen und Bürger Berlins dann ignorieren?
Nein, darum kann es gar nicht gehen. Ein Volksentscheid muss immer sehr ernst genommen werden. Ich finde, dass wir jetzt, 5 Wochen vor der Wahl, eine wichtige Aufgabe haben, darüber aufzuklären, was sich damit verbindet, mit diesem Volksentscheid. Und einfach mal so jemanden enteignen, das geht in Deutschland eben nicht. Das ist grundgesetzlich auch geschützt und ohne Entschädigung auch nicht. Und ich finde, man muss jetzt deutlich darüber aufklären, welche Folgen das hat, dass auch natürlich ein Rechtsstreit auch vor dem Verfassungsgericht Baugericht droht, dass diese Wohnungen in der Zeit dann notverwaltet würden. Das sind alles Punkte, über die man informieren muss. Und sollte dann trotzdem der Volksentscheid für diese Enteignung ausgehen, dann denke ich, muss es hier eine sehr genaue rechtliche Prüfung geben. Eine Frage der Umsetzbarkeit. Natürlich ist so ein Volksentscheid sehr ernst zu nehmen. Er ist auch zu respektieren. Aber jeder Volksentscheid, so war es auch in der Vergangenheit, muss auf seine rechtliche Umsetzbarkeit und auch auf seine Verfassungsgemäßheit überprüft werden. Das steht dann entsprechend an.
Müssten denn eigentlich Grüne und Linkspartei das Vorhaben aufgeben als Vorbedingung für Koalitionsverhandlungen mit der SPD? Ist das sozusagen Ihre rote Linie?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist das Thema Enteignung schon eine rote Linie. Ich möchte nicht in einer Stadt leben, die das Signal sendet, hier wird enteignet. Ich bin selber im Osten des Landes groß geworden. Ich habe erlebt, was es bedeutet, Enteignung wirklich auch im Leben von Menschen, was das bedeutet für den Zustand einer Stadt und was es auch bedeutet dafür, wie eigentlich bauliche Unterhaltung und Entwicklung vorangebracht wird. Ich glaube nicht daran, dass Enteignungen an dieser Stelle der richtige Weg sind. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, keine Frage. Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur. Wir brauchen aber auch eben einen effektiven Mieterschutz. Enteignungen gehören aus meiner Sicht nicht zum Instrumentenkasten.
Jetzt mal angenommen, dass Ihre SPD nicht als stärkste Partei aus der Wahl hervorgeht, sondern die Grünen und dann doch wieder Rot-Rot-Grün ansteht. Würden Sie denn doch zustimmen im Gegenzug für eine Senatsbeteiligung als Juniorpartnerin?
Also zunächst einmal sage ich Ihnen ganz klar, wir treten an, um stärkste Kraft zu werden. Das
klar,
ist das, worauf
das sagt
wir,
jeder.
Ja, das ist ja auch völlig legitim. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde schon, dass darauf jetzt erstmal alle Kraft verwendet wird. Wir haben ein klares Programm, ein bürgernahes, lösungsorientiertes, pragmatisches, politisches Programm. Unsere 5 Bs für Berlin: Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Das ist der Fokus, darauf konzentrieren wir uns. Und ich möchte gerne so viel wie möglich SPD pur machen. Wir haben 78 starke Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben starke Unterstützung vom Parteitag, der mit über 90% dieses Programm beschlossen hat. Und das ist unsere Linie. Und die wollen wir auch möglichst mit großer Unterstützung hier in Berlin machen, mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Und darauf konzentrieren wir uns. Alles Weitere und Koalitionsgespräche und Sondierungen kommen nach der Wahl.
Die Berliner Landesverfassung sieht die Förderung privaten Wohnungseigentums vor. Das wäre doch geeignet, um den Druck aus der Wohnungslage rauszulassen. Was wäre denn für ein Modell möglich? Ist das etwas, was Sie forcieren werden?
Also es ist natürlich so, dass wir einerseits die Frage des Mieterschutzes sehen, aber auch immer wieder sehen, dass Menschen in der Stadt auch gerne etwas Eigenes haben möchten. Wir sehen es auch an Abwanderungsbewegungen nach Brandenburg, ins Berliner Umland, dass Menschen sagen, ich gehe raus, weil wir wollen was Eigenes haben. Und die Frage, wie man eben auch Mieterinnen und Mietern ermöglichen kann, auch Eigentum zu bilden, damit Altersvorsorge zu treffen, das ist eine, die wir auch aus sozialdemokratischer Sicht bewerten sollten. Natürlich ist für uns das erste prioritäre Mittel, dass wir unseren Bestand an Wohnungen auch in Landeshand erhöhen, auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stärken, die natürlich eine besondere Verantwortung haben, den Mieterschutz auch voranzubringen. Aber ich denke, wir sollten ohne ideologische Sicht wirklich schauen, was hilft, um dieses Problem zu lösen. Was wollen die Menschen in unserer Stadt und wie kann man sie dabei unterstützen? Und deswegen gibt es aus meiner Sicht eine sehr große Offenheit für verschiedene Wege, die eben auch ermöglichen, dass Menschen so leben können, wie sie es wollen und brauchen und dass sie sich nicht die existenzielle Frage stellen müssen, kann ich es mir überhaupt noch leisten, in meiner Heimatstadt Berlin zu wohnen? Wir müssen alles dafür tun, dass das eben nicht so ist.
Der jetzige Senat hat aber die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum gerade so gut wie unmöglich gemacht. Würden Sie das zum Beispiel zurückrollen?
Ich finde, man muss hier sehr stark differenzieren. Es geht hier um die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen aus spekulativen Zwecken. Es geht darum, dass Menschen ein ganzes Haus aufkaufen, ein Mietshaus, und daraus Eigentumswohnungen machen und sie größtmöglich verkaufen. Das ist etwas, was mit spekulativen Motiven zu tun hat und natürlich Menschen, die in diesen Wohnungen leben, Angst macht. Da müssen müssen wir gegen vorgehen. Da finde ich auch richtig, dass es einen Schutz gibt für Mieterinnen und Mieter. Was völlig anderes ist, wenn Mieterinnen und Mieter über Mietkaufmöglichkeiten die Gelegenheit haben, ihre eigene Wohnung auch zu ihrer eigenen zu machen. Ja, ihre Mietwohnung zu ihrer eigenen. Darüber müssen wir sprechen. Aber es geht schon darum, nicht Spekulanten, die hierher kommen, ganze Häuser kaufen und sagen, daraus machen wir jetzt mal 30 Eigentumswohnungen und verkaufen die meistbietend und die, die drin wohnen, fliegen raus. Das darf nicht passieren und da müssen wir schützen. Und nicht umsonst ist ja auch in unterschiedlichen Gebieten deswegen das Vorkaufsrecht des Landes und der Bezirke ausgeübt worden. Hier muss man, glaube ich, sehr klar differenzieren, um welche Form von Umwandlung es geht.
12:22, Berlin vor der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus. Diesmal zu Gast Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der SPD. Frau Giffey, ein anderes Thema, das insbesondere Eltern in Berlin umtreibt, das sind die Schulen. Kaum ein Bundesland gibt pro Schüler so viel Geld aus wie Berlin, aber im neuen Bildungsmonitor liegt das Land auf Platz 13 von 16. Wie wollen Sie das ändern?
Zunächst einmal will ich auch trotzdem noch mal erinnern, dass wir in Berlin schon eine andere Lage haben als in vielen anderen Bundesländern. Wir haben Brennpunktlagen in der Stadt, in der Kinder und Jugendliche besondere Unterstützung brauchen, auch finanzielle Unterstützung. Und Berlin hat mehrere Entscheidungen getroffen, die auch sozialdemokratisch motiviert sind, die ich auch nach wie vor richtig finde. Bei uns ist die Kita kostenfrei. Natürlich kostet das Geld, aber es ermöglicht Menschen, sich nicht fragen zu müssen, ob sie sich die Kita leisten können. Wir haben für alle Kinder in der Grundschule und in den Kitas das kostenlose Mittagessen. Wir haben die kostenlose Schülerfahrkarte, wo eben Kinder sich nicht fragen müssen, kann ich es mir leisten, mich noch mit meinen Freunden 3 U-Bahn-Stationen weiterzutreffen. Sie haben einfach ihre Karte, sie können mobil und frei sein. Und wir haben ein ganz Tagesangebot, das deutschlandweit auch seinesgleichen sucht. Natürlich kostet es Geld, auch die Schulsozialarbeit in den Brennpunktschulen, aber ich finde das richtig, das zu tun. Und trotzdem brauchen wir natürlich auch weitere Investitionen in das, was dann auch den Bildungserfolg ausmacht. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, dass die Schulen natürlich sich stärker digital aufstellen müssen. Digital in allen Klassen muss das Credo sein und das bedeutet, dass das an allen Schulen überall Standard wird. Und das bedeutet Ausnutzung, Digitalpakt Schule der Bundesregierung, Nutzung der zusätzlichen Mittel, die ja auch jetzt schon umgesetzt werden für die Ausstattung, alle Lehrer mit mobilen Endgeräten, WLAN an allen Schulen. Das muss jetzt zügig kommen. Da ist in den letzten Jahren, gerade auch in der Pandemiezeit, hat sich in den Schulen sehr viel entwickelt. Aber da müssen wir noch weiter vorankommen. Und natürlich auch die Zusammenarbeit von Schulen mit der Wirtschaft. Keine Schule ist eine pädagogische Insel. Es geht darum, den Campusgedanken, den Kooperationsgedanken auch hier in Bildungsverbünden voranzubringen, damit wir eben gerade in den Teilen der Stadt, wo es sehr, sehr schwierig ist, eben zusätzliche Unterstützung bieten können und auch für bildungsferne Familien eben ausreichend Ausgleich schaffen, damit die Kinder trotzdem ihren Weg machen, auch wenn die Eltern nicht beim Satz des Pythagoras helfen können.
Frau Giffey, Sie loben jetzt die sozialdemokratische Bildungspolitik in Berlin und beschwören auch die Digitalisierung. Aber daran kann es doch nicht liegen, dass 28% der Grundschüler hier nicht die Mindeststandards in Mathematik, 30% der Neuntklässler die Mindeststandards beim Lesen verfehlen und das schon seit Jahren. Warum hat sich das unter sozialdemokratischen Bildungssenatoren nicht geändert?
Wir müssen ganz klar sagen, wir haben an vielen Stellen in der Stadt große Problemlagen, die sind auch nach wie vor da. Und ich bin nun selber viele Jahre in einem Bezirk tätig gewesen, wo ich jedes Jahr aufs Neue erlebt habe, dass wir Kinder in der Einschulung haben, die eben zu 60% mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten, mit Entwicklungsverzögerungen starten. Wir haben Stadtlagen, in denen eben sich soziale Probleme sehr stark konzentrieren und Eltern nicht ausreichend unterstützen können. Die Kinder starten mit einem größeren Paket auf dem Rücken und mit schwierigeren Ausgangsbedingungen. Es ist viel unternommen worden, um das ein Stück weit auszugleichen, zu verbessern. Es ist nicht bei allen gelungen, das muss man sagen. Und das muss aber unser Anspruch sein. Und deswegen sind weitere Investitionen in Schulebildung erforderlich, aber eben auch in qualifiziertes, ausreichendes Personal, eine gute Schulsozialarbeit. Wir sehen, dass wir immer wieder auch die Thematik haben der Lehrerinnen und Lehrer, die hier in Berlin ausgebildet werden, aber dann abwandern in andere Bundesländer, in denen sie verbeamtet werden, denen sie bessere Arbeitsbedingungen haben. Und da ist unser Anknüpfungspunkt. Ich habe seit vielen Jahren schon, als ich Bildungsstadträtin in Neukölln war, gesagt, auch da, Berlin ist keine Insel, sondern wir sehen, wenn Menschen bessere Arbeitsbedingungen anderswo haben, gehen sie weg. Das haben wir jetzt auch in diesem Jahr gesehen. Ich spreche mich deshalb für die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern aus. Auch dafür, dass wir eben noch mehr tun, um, wenn wir mit Quereinsteigern arbeiten, was nicht immer per se schlecht sein muss, diese auch ausreichend gut zu qualifizieren und vor allen Dingen auch die Lehre in der Sozialarbeit noch weiter zu verbessern. Wir haben hier die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, die eine exzellente Arbeit macht. Solche Orte müssen gestärkt werden, damit sie eben auch in die professionelle Ausbildung der Sozialarbeit, der Elternarbeit, der psychosozialen Betreuung, der Kinder- und Jugendhilfe genügend Kraft reinbringen, damit eben das, was jenseits von Mathe und Deutsch auch notwendig ist, gewährleistet werden kann. Und gerade in den Brennpunkten sehen wir, die Kinder haben noch mal verstärkt gelitten unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Dort gibt es hohen Aufholbedarf und da müssen wir investieren, damit diese Kinder es schaffen, damit es jedes Kind packt.
Warum denn unbedingt die Verbeamtung? Warum nicht einfach attraktivere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter? Warum ist der Beamtenstatus jetzt etwas, woran es der Dreh- und Angelpunkt für Sie?
Also so wie Sie das darstellen, tun Sie so, als wäre das der Einzelpunkt. Ich glaube, ich habe klar und deutlich ausgeführt, dass es nicht ein Aspekt sein kann. Es geht um eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die auch als Grund genannt wird, warum Menschen das Land Berlin verlassen und sich zum Beispiel in Brandenburg als Lehrer einstellen lassen. Das ist nicht der einzige Punkt, da haben Sie ja völlig recht. Es muss darum gehen, attraktive Arbeitsbedingungen, gute schulische Lernumgebung hinzubekommen. Die Schulbauoffensive, die in dieser Legislatur ja gestartet ist mit den über 5 Milliarden Euro, muss konsequent fortgesetzt werden. Dort ist schon sehr viel Geld auch verbaut worden. Und es ist am Ende des Tages immer ein Gesamtprodukt, worum es geht. Es geht immer um mehrere Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen sagen, hier will ich bleiben. Und attraktive Arbeitsbedingungen, auch Gehaltsfragen zählen dazu. Da ist in den letzten Jahren ja auch deutlich nochmal zugelegt worden, wenn Sie überlegen, dass die Grundschullehrer ja jetzt auch angeglichen sind an ihre Kollegen an den Oberschulen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt. Ein Punkt ist noch offen aus meiner Sicht. Das betrifft die Lehrer der unteren Klassen, die nach DDR-Prinzip ausgebildet worden sind. Immer wieder sieht man, die machen eine hervorragende Arbeit, aber haben eben immer noch nicht den gleichen Status wie ihre Grundschullehrer-Kollegen nach West-Prinzip, das können Sie heute niemandem mehr erklären. Und auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, das Thema Berlin-Zulage für diejenigen, die in den Eigenbetrieben arbeiten, führt regelmäßig bei denen, die nicht im Eigenbetrieb sind, zu auch Frust und Ungerechtigkeitsempfinden. Und ich glaube, auch da müssen wir noch mal ran, damit das Thema Berlin-Zulage gerechter gestaltet wird für alle, die in der Erziehung, in der Bildung, in der Lehre auch arbeiten.
Müsste man darüber hinaus nicht einfach mal ein bisschen mehr Leistung auf allen Ebenen anfordern?
Also ich finde grundsätzlich, dass Leistung auch etwas ist, worüber wir nicht verschämt sprechen sollten, sondern natürlich sind wir im internationalen Wettbewerb, auch im bundesweiten Wettbewerb. Berlin ist Hauptstadt und der Anspruch muss sein, dass wir hier die beste Bildung, die beste Schulen, gerade auch in den schwierigsten Kiezen haben und dass wir wettbewerbsfähig sind, nicht nur im bundesweiten Vergleich, sondern auch international. Und dafür ist es notwendig, dass wir auf Leistung achten, dass wir eine Vielfalt der Schulangebote in der Stadt auch befördern und unterstützen. Und ich bin sehr dafür, dass wir eben auch da ideologiefrei rangehen und sagen, jede Schulform hat ihre Berechtigung. Wir sind ja aus sozialdemokratischer Sicht große Befürworter der Gemeinschaftsschule, die also ein gemeinsames Lernen bis zum Abitur ermöglicht von der ersten Klasse an. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir eine Vielfalt der schulischen Angebote in der Stadt haben. Eben die gymnasialen Angebote, auch die sonderpädagogischen Angebote für Kinder, die eben zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben, wo wir sehr viel Professionalität haben. Und ich glaube, dass auch die freien Schulen, die konfessionellen Schulen hier einen wichtigen Beitrag leisten zur vielfältigen Schullandschaft in der Stadt, die ermöglicht, dass Eltern ein Angebot finden, das zu ihrem Kind auch passt. Und da müssen wir darauf achten, dass wir das erhalten und dass wir auch Hürden abbauen, die dazu führen, dass Angebote nicht so breit gemacht werden können, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
Gerade da ist eine Novelle gerade gescheitert, die zum Beispiel den freien Schulen gestattet hätten, sich besser aufzustellen.
Ja, das ist schade, dass das so gekommen ist. Da gab es eben in der Koalition unterschiedliche Auffassungen. Ich muss Ihnen sagen, die Tatsache, dass das jetzt kurz vor den Wahlen nicht beschlossen wurde, kann ja nicht dazu führen, dass man sagt, jetzt ist es vorbei, sondern das ist eine Aufgabe, die nehmen wir mit in die nächste Legislatur. Und es geht darum, eben auch die freien Schulen, die privaten Schulanbieter so zu unterstützen, dass sie eine gute soziale Mischung haben, dass nicht am Schulgeld scheitert, dass jemand dort diese Schulen besuchen kann und dass wir eben das breite Schulangebot auch in der Stadt bewahren bzw. befördern. Und darum muss es in der nächsten Legislatur auch gehen, Lösungen zu finden, die hier wirklich dafür sorgen, dass wir das volle Potenzial auch an Schaffung von Schulplätzen auch ausschöpfen können.
Frau Giffey, Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen, was für starke Folgen die Corona-Pandemie für Schülerinnen und Schüler hatte. Aber natürlich hatte die Pandemie auch sehr harte Folgen für die Berliner Wirtschaft. Auf den Straßen Berlins geht es jetzt wieder geschäftig zu. Die Touristen kommen auch zurück. Aber dennoch, die Wirtschaft ist insgesamt stark getroffen. Wie wollen Sie die Stadt denn wieder flott machen?
Naja, zunächst einmal mit einer Grundhaltung, die sagt, Partnerschaft mit der Wirtschaft, Begegnung auf Augenhöhe, Willkommenskultur für diejenigen, die in dieser Stadt etwas unternehmen wollen, die Arbeit schaffen, die Technologien entwickeln, die Arbeit auch erhalten. Denn darum wird es jetzt ganz stark gehen. Wir werden in dieser kommenden Legislatur natürlich mit den Folgen der Pandemie weiter zu kämpfen haben. Das ist kein Schalter, den man umlegt und dann ist alles wieder gut, sondern im Gegenteil, es muss darum gehen, dass wir differenziert uns anschauen, welches sind die Branchen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Wir wissen, dass das bei weitem nicht alle sind. Es gibt auch Unternehmen, die haben profitiert im letzten Jahr. Mir hat vor kurzem ein Unternehmer gesagt, das letzte Jahr war das beste Jahr ever. Da können Sie sich etwa vorstellen, in welcher Branche der war. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass es eben Branchen gibt, die besonders stark betroffen sind. Das sind aus meiner Sicht vier Branchen. Das ist der ganze Bereich der Hotelgastronomie, das ist die Kulturwirtschaft, das ist das Thema Messe, Kongress, Veranstaltungsbetrieb und es ist auch der Einzelhandel jenseits des Lebensmittelhandels. Und das sind die, die besondere Unterstützung brauchen. Wir haben von der SPD Berlin dort ein Zukunftsprogramm Neustart Berlin vorgeschlagen, 1 Milliarde Euro, um diese Branchen gezielt zu unterstützen, auch natürlich in Abstimmung mit dem, was vom Bund kommt. Wir haben ja in diesem Jahr noch das Kurzarbeitergeld und auch die Überbrückungshilfen des Bundes, die werden aber auslaufen und dann wird es nicht so sein, dass alle schon wieder voll auf dem Level angekommen sind, das sie vor der Krise hatten. Dann ist es wichtig, die Wirtschaft zu unterstützen, eine Kulturoffensive zu starten, um die Häuser wieder voll zu bekommen, eine auch Tourismusoffensive zu starten, die sagt, Gäste sind willkommen, wir sind offen für Neues, wir brauchen den Tourismus in der Stadt, denn nur die Berliner und Berliner, die Brandenburger können die Theater und Konzertsäle und Kulturorte nicht füllen. Deshalb ist es wichtig, dass wir ganz klar auch wieder Berlin auf die Agenda bringen und wir befinden uns im internationalen Wettbewerb mit Barcelona, mit Paris, mit London, mit Singapur, die auch die großen Kongresse und Messen in die Stadt holen wollen, weil sie genau wissen, dass dadurch Wirtschaftskraft auch generiert wird. Und da müssen wir gut aufgestellt sein. Und dafür braucht es nicht nur Geld, sondern es braucht auch Planungssicherheit, Planbarkeit. Und deshalb sage ich ganz klar, ein weiterer Lockdown kann nicht unsere Perspektive sein, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass eben die 3Gs getestet, genesen, geimpft, angewendet werden, dass wir auch bei steigenden Inzidenzen Alternativen haben, um den Betrieb in den Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Übrigens auch nicht nur in der Kultur und Wirtschaft, sondern in allererster Linie in den Kitas und Schulen. Und wir sind anders aufgestellt. Wir haben andere Impfmöglichkeiten als im letzten Jahr. Wir haben ganz andere Testmöglichkeiten als im letzten Jahr. Und das müssen wir nutzen, um Planbarkeit und Perspektive zu sichern, auch jenseits von steigenden Inzidenzen. Das ist dringend erforderlich für die Wirtschaftskraft des Landes. Und deswegen muss das in Berlin auch unser Weg sein, Alternativen und keine Perspektive Lockdown, sondern ein Leben auch mit diesem Virus in der aller Verantwortung und Vorsicht, aber auch so, dass nicht wieder das ganze Leben heruntergefahren wird.
Kein weiterer Lockdown, da würde Ihnen Klaus Lederer, der Spitzenkandidat der Linken, ganz sicher zustimmen. Andererseits so ein Satz, wie Sie vorhin gesagt haben, Partnerschaft auf Augenhöhe mit der Wirtschaft, das hat Ihnen neulich bei 1222 dazu gebracht, Ihnen vorzuwerfen, Sie kuschelten mit der CDU. Stimmt das? Wollen Sie Rot-Rot-Grün aufgeben zugunsten der Christdemokraten?
Also wissen Sie, ich finde es unmöglich, hier herbeizureden, dass das ja kein Thema für die Sozialdemokratie ist. Denn dass man sich
die Partnerschaft mit der Wirtschaft, meinen Sie?
Ja, also wissen Sie, sich für eine starke Wirtschaft einzusetzen, für gute Arbeit, gerechte Löhne, Perspektiven für Entwicklung für unsere Stadt, Arbeitslosigkeit zu verhindern und Menschen ein selbstbestimmtes Leben dadurch zu ermöglichen, dass sie arbeiten gehen können und dass unsere jungen Menschen Ausbildung bekommen, das ist doch zutiefst sozialdemokratisch. Fakt ist, Berlin hatte das stärkste Wirtschaftswachstum bundesweit in den letzten 15 Jahren im Vergleich. Da war Berlin vorne. Wir haben durch die Pandemie massiv natürlich Einbrüche gehabt in unseren Branchen, Tourismus, Kultur, Gastro, Hotel und die ganze Veranstaltungswirtschaft. Da müssen wir doch ganz klar sagen, auch und gerade als Sozialdemokratie, das muss wieder vorangebracht werden. Und das hat überhaupt nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit den Notwendigkeiten in einer Stadt, die fast 4 Millionen Einwohner hat. Und da geht es darum, dass Menschen ihre Arbeit behalten und junge Menschen eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Und das ist für mich zutiefst sozialdemokratisch. Wir sind die Partei der Arbeit, das ist unser Markenkern. Und wenn wir dahin nicht zurückfinden, dann weiß ich ja auch nicht. Das müssen wir tun mit einer guten Wirtschaftspolitik, die die Kraft generiert, all das, was wir uns sozialpolitisch wünschen, auch in der Zukunft finanzieren zu können.
Schön und gut, aber mit wem wollen Sie das tun? Denn die Umfragen zeigen es, Ihre Partei liegt bei 22%. Sie werden alleine nicht mal nur mit einem Partner den nächsten Senat bilden können. Wann sagen Sie den Berlinern denn, mit wem Sie das alles in den nächsten Jahren umsetzen wollen, was Sie jetzt skizziert haben?
Ich verstehe, dass Sie ein großes Interesse haben, jetzt schon die Koalitionsverhandlungen vorauszunehmen, aber das können wir so nicht tun.
Keineswegs. Ich möchte den Berlinern nur eine Wahlentscheidung ermöglichen.
Die Wahlentscheidung ist so, dass wir als Berliner SPD, wir bekommen ja oft als SPD den Vorwurf, dass wir nicht ganz klar sagen, wofür wir stehen. Und ich muss Ihnen sagen, wir sagen ganz klar, wofür wir stehen. Unsere 5 Bs für Berlin. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Das Querschnittsthema Digitalisierung und Klimaschutz ist ein Dach, was über den 5 Bs sich befindet, die lebenswerte, zukunftsfähige Stadt. Das ist unser Angebot an die Stadt. Und zunächst einmal geht es darum, Zustimmung für dieses Angebot zu generieren. Und es ist völlig klar, dass wir mit den Partnern zusammenarbeiten werden, die das auch in der Breite auch mittragen. Und ich möchte gerne so viel wie möglich von unserem mit über 90% verabschiedeten Parteiprogramm und Wahlprogramm auch umsetzen. Und die Wählerinnen und Wähler werden entscheiden, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Und wir werden dann sondieren, mit wem das am besten funktionieren kann. Und da müssen wir aber schon uns gedulden für die Zeit nach dem 26. September.
Werden Sie denn, Sie gelten als pragmatisch, eher in der Mitte mit Ihrem Kurs, aber Ihr Landesverband ist, das ist ein offenes Geheimnis, eher links angesiedelt. Wird Ihr Landesverband Ihnen denn zum Beispiel in eine andere Koalition folgen als die mit den Linken und den Grünen?
Zunächst einmal will ich ganz klar sagen, dass ich sehr, sehr stolz gerade bin auf meine SPD Berlin. Wir haben fast 20.000 Mitglieder, die gerade massiv unterwegs sind auf den Straßen, die das toll machen, die rausgehen. Wir machen keine Latschenveranstaltungen, wir sind bei den Leuten. Das habe ich auch immer mir gewünscht. Genauso wie es jetzt unsere Kandidierenden machen, dass sie im Gespräch sind, dass sie sich was einfallen lassen, dass sie zuhören, dass sie vor Ort präsent sind. Und das merken die Berlinerinnen und Berliner auch. Und wir haben letztes Jahr im Januar 14% gehabt. Wir sind jetzt bei über 20. Das ist eine deutlich positive Entwicklung. Und das hat keiner alleine gemacht, sondern das ist Teamplay. Und wir haben unser Programm, was ich Ihnen heute präsentiert habe, mit über 90% beim Parteitag verabschiedet. Das ist eine ganz klare Positionierung, eine Neuausrichtung der SPD, die von der Partei mitgetragen wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch weiter so voranbringen können. Die Stimmung ist gut und ich bin zuversichtlich, dass wir einen neuen Weg auch für die SPD beschreiten können, bei dem viele Berliner und Berliner sagen, das finde ich gut.
Also auch zum Beispiel in eine Deutschlandkoalition.
Nochmal, wir werden das Wahlergebnis auswerten. Wir werden in Ruhe besprechen, was ist der beste Weg für Berlin? Wie können wir die Lösung mit wem auch voranbringen? Und wir sind da offen, aber es gibt keine Vorfestlegung. Es muss dann, wenn es soweit ist, darüber gesprochen werden. Und wir haben gesagt, wir wollen eine soziale Stadt und wir wollen eine sichere Stadt. Und die SPD ist immer die Partei gewesen, die auch das Soziale, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund gestellt hat. Und das wird auch weiter unser großer Punkt sein, wie wir hier in der Stadt für soziale Gerechtigkeit sorgen können. Und wir wollen mit den Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir das am besten hinbekommen. Und wie gesagt, da müssen wir uns jetzt einfach alle miteinander noch ein bisschen gedulden.
Frau Giffey, zum Schluss nur noch eine Frage. Im Mai waren Sie ja noch Bundesministerin und Frau Doktor, jetzt wegen der Plagiatsaffäre um Ihre Doktorarbeit nicht mehr. War das für Sie kein Widerspruch, als Familienministerin zurückzutreten im Bund, sich aber für das Amt der regierenden Bürgermeisterin in Berlin zu bewerben?
Wissen Sie, ich habe ja in diesen ganzen Jahren der Auseinandersetzung immer wieder deutlich gemacht, dass ich zu meinem Wort stehe. Und ich habe gesagt, sollte dieser Titel in die Aberkennung gehen, dann gehe ich in die Konsequenz, das habe ich getan. Ich habe aber auch zu jedem Zeitpunkt, ich habe vor weit mehr als einem Jahr entschieden, für Berlin zur Verfügung zu stehen, habe immer gesagt, die Berlinerinnen und Berliner und meine SPD können sich auf mich verlassen. Und dazu stehe ich. Ich habe das gesagt, egal was passiert. Und jetzt gibt es ein Angebot an unsere Stadt, an die Berlinerinnen und Berliner. Wir sagen klar, wofür wir stehen. Wir sagen klar, was wir wollen. Und die Berlinerinnen und Berliner können entscheiden. Ich bekomme viele positive Rückmeldungen. Es geht darum, die besten Antworten für unsere Stadt zu finden. Und ich habe getan, was ich gesagt habe. Und mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen.
Also Sie bereuen nichts?
Ich bin so nicht der Typ fürs Bereuen. Wissen Sie, nach vorne gucken, weitermachen und dafür arbeiten, dass es hier in der Stadt besser wird. Ich bin stolz auf das, was ich als Bundesfamilienministerin erreicht habe. Ich habe 100% der Vorhaben, die ich im Koalitionsvertrag aufgegeben bekommen habe, umsetzen, durchs Kabinett bringen können. Viele dieser Entscheidungen vom Gute-Kita-Gesetz über starke Familiengesetz, über einen modernen Jugendmedienschutz und viele andere Dinge kommen den Berliner Kindern, Jugendlichen und Familien zugute. Und darauf bin ich stolz.
Berlin vor der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus. Das war Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Über die neuen Plagiatsvorwürfe, wonach Giffey bereits bei ihrer Masterarbeit aus anderen Quellen abgeschrieben haben soll, ohne dies genau zu kennzeichnen, äußerte die SPD-Politikerin sich dabei nicht. Nachhören können Sie das Gespräch mit Franziska Giffey beispielsweise in der ARD-Audiothek. Nächste Woche bei 1222 AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Inforadio Podcast.